Hallo und herzlich willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft. Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Innovationen für die Energieversorgung von morgen und das verständlich, offen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Mein Name ist Sören Patzak und mit mir im BET Podcast Studio ist heute Lukas Schufflin. Hallo Lukas.
Hi Sören.
Nachdem wir in der vergangenen Folge mit Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, über die regulatorischen Herausforderungen gesprochen haben, wechseln wir heute mal die Perspektive oder auch die Seite hin zu einem Übertragungsnetzbetreiber. Gemeinsam wollen wir verstehen, welche Herausforderungen auf die Übertragungsnetze zukommen, wie Digitalisierung dabei hilft und welche politischen Rahmenbedingungen jetzt entscheidend sind. Und deswegen freuen wir uns heute, dass Thomas Dederichs von der Amprion heute bei uns zu Gast ist. Hallo Thomas.
Hallo.
Wenn irgendwo entschieden wird, wie das deutsche Übertragungsnetz in 10 oder 20 Jahren aussehen soll, dann spielen Menschen wie du dabei eine wichtige Rolle. Thomas, du bist Leiter Systementwicklung bei der Amprion, einer der 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Gemeinsam wollen wir heute einen Blick auf das Stromnetz der Zukunft werfen und darauf, welche Herausforderungen auf dem Weg dorthin noch vor uns liegen. Bevor wir da inhaltlich jetzt tief einsteigen, interessiert die Hörerinnen und Hörer natürlich, wer hier grundsätzlich mit uns dabei sitzt. Erzähl doch mal, was hast du gemacht, bevor du dann zu der Amprion gekommen bist?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich selber habe, wie ihr beide auch, in Aachen studiert. Ursprünglich mal mit Elektrotechnik angefangen, dann noch diesen wirtschaftswissenschaftlichen Aufbaustudiengang gemacht. Durfte ein paar Jahre in Aachen dann auch noch bleiben am Lehrstuhl, eine ganz spannende Forschungsgruppe mit aufbauen. Der ein oder andere aus dieser Generation war auch schon hier, habe ich gesehen. Also der Hauke Hinrichs und der Simon Koopmann. Waren da auch Studenten, Doktoranden, die damals mit am Lehrstuhl waren. Ich habe dann einen etwas ungewöhnlichen Schritt gemacht. Ich bin erstmal zur Bundesnetzagentur. Habe 2012 da den ersten Netzentwicklungsplan.
Wir haben heute noch einen kleinen Gast dabei, aber gerne weiter.
den ersten NEP geprüft. Das war eine spannende Aufgabe. Ich war anschließend ein paar Jahre in Berlin beim BDEW. Das war eine sehr spannende Aufgabe, weil ich da Strom- und Gasthemen auf dem Schreibtisch hatte und bin dann irgendwann ins RWE-Universum. Habe nach dem Börsengang die Innogy auf der Verteilnetzseite unterstützen dürfen. Das Experiment Innogy hat ja leider nicht so lange gehalten. Und dann kam irgendwann der Anruf, ob ich nicht Lust hätte, diese Aufgaben eine Spannungsebene höher zu machen. Und seitdem bin ich jetzt, ich glaube, im 8. oder 9. Jahr schon bei der Amprion.
Und du bist jetzt Leiter Systementwicklung. Das klingt ja total spannend. Und du entwickelst also das System von der Pike auf weiter.
Ja, ganz alleine.
Eigenen Händen.
So ungefähr. Die Nomenklatur haben wir, glaube ich, von Enso übernommen. Im Europäischen Dachverband ist es so, dass es ein Komitee gibt, das halt, nennt sich System Development Committee. Und da laufen die ganzen Fäden zusammen für die langfristige Systementwicklung. Ich glaube, bei vielen Netzbetreibern würde das Langfristplanung heißen. Wir sind verantwortlich vor allen Dingen für alle Formalprozesse, also TYNDP, der NEP, aber auch die Bedarfsanalysen, alles rund um Versorgungssicherheit.
Dann ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, wenn wir ab und zu Kindergeräusche dabei haben. Als familienfreundliches Unternehmen passt Lukas parallel gerade auf seine einjährige Tochter auf, aber das kriegen wir hier schon auf die Reihe. Wir haben uns eingedeckt mit Chips und Büchern und so weiter und so fort. Und deswegen gucken wir mal Richtung Gesamtsystem weiter. Thomas, die Bundesregierung möchte den Netzausbau ja deutlich beschleunigen. Wo liegen hier für dich denn aktuell die größten Hemmnisse?
Ja, also vielleicht muss man da erstmal ein bisschen zurückblicken und ein ganz großes Lob aussprechen an die letzte Bundesregierung. Das ist am Ende, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, weil doch irgendwie in der breiten Öffentlichkeit viele froh waren, dass die Ampel dann irgendwann vorbei war. Für uns Netzbetreiber ist da ganz viel bei rumgekommen. Also die Beschleunigungspakete, die da auf den Weg gebracht worden sind, die waren extrem hilfreich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, oder wir denken das immer so ein bisschen in Generationen, ne? Also wir haben 2012 mit den ersten Netzentwicklungsplänen HGÜ-Maßnahmen, also große Stromautobahnen, auf den Weg gebracht. Die werden jetzt fertig. Also wir werden dieses Jahr Ultranet zum ersten Mal einschalten. Wir werden nächstes Jahr A-Nord einschalten. Kurz danach kommen dann Südostlink und Südlink. Wenn man das mal zurückrechnet von 2012, dann hat das dann am Ende 16, 17, 18 Jahre gedauert, ehe diese Projekte wirklich dann Strom übertragen haben.
Ist das die Deutschlandgeschwindigkeit?
Das ist sie sicherlich nicht gewesen. Und das hat man aber ja zum Glück auch erkannt und in der letzten Legislatur dann ganz viele Dinge auf den Weg gebracht. Da geht es um vorgezogenen Baubeginn, da geht es um Vereinfachung auch von Rechtswegen. Ne? Also wie viele Stufen muss ich durchgehen, bis ich beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bin und so weiter und so fort. Und das hat in Summe aber dazu geführt, dass wir im Moment sehr zuversichtlich sind, dass es uns gelingt, eine Maßnahme wie den Rhein-Main-Link in 8 bis 10 Jahren zu realisieren. Also das ist dann eine Halbierung. Das ist noch nicht China-Geschwindigkeit, das muss man auch ganz klar sagen. Da fehlt sicherlich noch was. Aber ich weiß auch nicht, ob jeder unserer Zuhörer in China leben will. Ne? Genau. Also wir leben in einem Rechtsstaat. Du hast ganz viele Möglichkeiten, dich zu beteiligen in diesem Prozess. Wir gehen ganz früh raus, wir sprechen mit den Menschen, wir hören zu. Und wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, auch den Rechtsweg zu beschreiten. Und auch das nehmen wir ganz ernst so. Aber ich will es an einem ganz konkreten Beispiel mal machen. Wir haben bei dem Projekt Ultranet, oder ich weiß nicht, wie tief da jetzt jeder Zuhörer drin ist. Ne? Also wenn ich Genehmigungen mache von Netzprojekten, dann geht das in mehreren Stufen. Und der erste Schritt ist die sogenannte Raumplanung, wo man ganz grob versucht, einen Korridor zu finden, wie man sozusagen vom Startpunkt zum Endpunkt kommt. Und das wird anschließend dann in der Fachplanung nochmal deutlich genauer gemacht und festgelegt. Und der erste Schritt der Raumplanung bei Ultranet hat gedauert, ich glaube, 6 Jahre. Das war dann wirklich noch ein Verfahren, wo wir sogar auf einem bestehenden Trassenraum unterwegs waren. Das Ultranet wird ja nur eine Zubeseilung gemacht und trotzdem hat dieser Prozess sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Auch das mit ganz viel Bürgerinteraktion etc. Der gleiche Prozess beim Rhein-Main-Link hat gedauert 6 Monate.
Das ist eine Beschleunigung.
Ne, das ist ein krasser Unterschied. Das ist das sogenannte Präferenzraumverfahren. Und einer der Unterschiede, weil wir ja hier auch im Podcast, habe ich ja gehört, immer wieder auch über Digitalisierung und KI und sowas sprechen. Wir haben inzwischen Werkzeuge, wo wir im Rechner, in den GIS-Systemen, alle Raumwiderstände, alle Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete und so weiter berücksichtigen. Und der Rechner im Grunde in der Lage ist, Vorzugstrassen auszuspucken, wirklich dann innerhalb von Stunden, wo vorher Menschen Monate gesucht haben. Das ist ein riesen Zeitgewinn.
Dann geht mir das Digitalisierung jetzt so das Herz auf, Lukas, dass du weitermachen musst.
Ja, ich glaube, aus eigener Betroffenheit, ich hätte, Vergnügen ist das falsche Wort, also die Bürde, Land zu erben, wo auch eine Trasse drüber geht und ja. Ich kriege so viel Post von euch. Ich werde wirklich da, also ich fühle mich wirklich sehr mitgenommen. Auch wer der Zuständige ist und der wechselt und hin und her, da kriegt man echt viel Post von euch. Also das ist echt, das macht ihr gut. Ja, finde ich, ist mir wirklich ehrliches Feedback. Also es ist echt viel Kommunikation, was da erfolgt.
Das höre ich gerne. Man muss jetzt natürlich fairerweise dazu sagen, das ist uns natürlich auch klar, dass das eine Belastung ist. Ne? Also nicht nur für die Grundstückseigentümer direkt betroffen sind, sondern vor allen Dingen auch für die ganzen drumherum. Deswegen ist natürlich auch viel Kommunikation über Medien und so weiter. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, wir machen das ja jetzt seit über 100 Jahren. Ne? Wir haben 1924 angefangen mit dem ersten Bau 220 kV zwischen dem Rheinischen Kohlerevier und der Wasserkraft in den Alpen. Und wir stehen im Grunde seit über 100 Jahren in Grundbüchern drin. Ne? Also ja. Mit jedem Erbfall, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es gibt eine eigene Abteilung bei Amtgericht, die macht nichts anderes. Da kommen jeden Tag hunderte Briefe rein von irgendwelchen Notaren oder irgendwelchen Standesämtern. Da ist wieder jemand verstorben, da gibt es einen Erbfall. Und wir bleiben natürlich eine Konstante. Also wenn du einmal uns im Grundbuch drin hast, kriegst du uns so schnell nicht mehr raus.
Ja, super. Und also der Prozess ist natürlich schnell geworden. Und dass ihr das quasi jetzt, sagen wir mal, böse formuliert vor, in den letzten 16 Jahren auch nochmal lernen musste, dass der gesamte NEP-Prozess sich erstmal etablieren musste. Du warst ja auch am Anfang dabei, hast du gesagt. Das ist ja in der gesamten Branche auch ein Prozess gewesen. Und dass Absolut. Es jetzt besser läuft, ist ja auch klar.
Wenn ich da noch eins zu sagen darf, man darf das nicht vergessen. Ich glaube, das letzte Mal, dass die Branche, also insbesondere die Netzbetreiber, so viel gebaut haben, das ist ja im Grunde in den 50er, 60er Jahren gewesen. Also, ne? Wir haben nach dem Krieg gebaut, wieder aufgebaut und da standen die Leute applaudierend am Wegesrand und haben sich gefreut, da kommt der Strommann. Ne? Also wir kriegen jetzt hier elektrisches Licht so ungefähr. So, und dann haben wir eine Phase gehabt, da ist ganz, ganz wenig gebaut worden in den 90er, in den Nullerjahren. Ne? Der ganze Unbundling und die ganze Liberalisierung des Geschäftsmodells hat ja dazu geführt, dass über Jahre dann auch, sagen wir mal, eher versucht wurde, rauszuquetschen aus dem System, was geht, ohne dass ganz viel neu investiert. Wir mussten das dann auch erstmal wieder lernen. Ne? Also unsere kann gerne mal die Kollegin hier connecten, die bei uns Projektkommunikation und so weiter macht. Das war, zu Beginn war es ein Team von 2-3 Leuten, ne? Inzwischen sind das 30, 40. Mhm. Ne? Und du musst das einfach ganz anders angehen, als das für 30, 40, 50 Jahre der Fall war. Mhm.
Genau, und die Unsicherheit, wie sich die Zukunft entwickelt, ist ja auch eine ganz andere geworden als Absolut. Jetzt in den 90ern oder was du gerade gesagt hast. Wie geht es nach Zukunft? Was für ein Netz brauchen wir überhaupt in Zukunft? Nee, der Korridor ist ja viel unterschiedlicher geworden. Ja. Was man zum Teil zumindest jetzt auch in den unterschiedlichen Szenario-Rahmen, in dem aktuellen gegenüber dem von ein paar Jahren sieht, wo ja, sagen wir, böse gesagt, unterm Strich in der Nachfrage sich gar nicht viel geändert hat, aber die Storyline bezüglich von Elektrolyse zu Data Center ja schon eine komplett andere ist im Narrativ, sage ich mal. Wie hast du das wahrgenommen und was tut ihr an der Stelle, um den richtigen Szenariorahmen in der Breite, als aber auch quasi dann in den Aspekten zu finden?
Ja, ich glaube, den einen richtigen Szenariorahmen, den kann es gar nicht geben. Ne? Alleine sozusagen systemimmanent bedingt. Also wir haben, oder ein Teil meines Teams ist tatsächlich mit nichts anderem beschäftigt, als diese Dinge zu durchdenken. Ne? Wir haben ein Team System Design, die gucken wirklich auch 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft. Es geht los mit Technologiefragen. Ne? Unser Bundeskanzler hat ja gesagt, Wind ist eine Übergangstechnologie. Insofern kommt ja vielleicht irgendwann die Kernfusion oder CCS spielt nochmal eine Rolle oder Small Modular Reactors. Das sind alles Dinge, die wir versuchen, natürlich zumindest am Rande mitzudenken. Mhm. So. Und dann irgendwann, sag ich mal, kommt der Mainstream, nenne ich es mal. Ne? Also im NEP haben wir ja dann doch nur einen etwas eingeschränkten Trichter. Ne? Es gibt bestimmte, sagen ich mal, jetzt auch gravierende Veränderungen am Marktdesign oder am Rechtsrahmen, die wir im NEP nicht abbilden. Dafür machen wir Zusatzanalysen. Wir haben vor ein paar Jahren mal ein Projekt gemacht, robuste Pfade haben wir das genannt. Ne? Da haben wir im NEP rechnen wir immer Szenario A, B, C und ich glaube, in diesen robusten Pfaden haben wir dann Szenario D, E, F, G, H und so weiter. Da haben wir einfach nochmal ein paar Welten daneben gestellt, wie es auch werden könnte. Weil ganz genau weiß es natürlich keiner. Ne? Also wir haben jetzt gerade nochmal ganz spannende Auswertungen zum Thema Elektromobilität gesehen, wo sich ganz viel tut, ne, auch außerhalb von Deutschland, wo man jetzt wirklich sieht, der Knoten ist geplatzt und das den Geist kriegt man auch nicht mehr zurück in die Flasche, auch wenn wir in Deutschland noch ein bisschen irgendwie versuchen, am Verbrenner festzuhalten. Also um uns herum gibt's ja Länder, wenn ich nach Norwegen oder Schweden oder Dänemark oder auch Niederlande gucke, da sind Verbrenner ja fast nicht mehr verkäuflich, wenn man ehrlich ist. Und das hat alles Einfluss auf unser Stromsystem. Und du sprachst gerade das Thema Wasserstoff an. Da hat sich wahnsinnig viel auch geändert. Ne? Vor 3-4 Jahren war so ein bisschen vielleicht ein Hype, sage ich jetzt mal.
Absolut,
ne? Seitdem.
Absolut.
Also ich will da niemals zu nahe treten. Ich muss immer ganz aufpassen. Ne? Ich saß schon in Sitzungen, wo so offen über die Rückabwicklung des H2-Kernnetzes diskutiert wurde. Das ist auch nicht unsere
Position. Für unsere Millionen Hörer und Hörerinnen ist natürlich eine spannende Info.
Nein, also wir sind ja Stromer und selbst ich als Stromer bin ein großer Freund von Sektorkopplung, ne, weil ich ganz klar sage, wir schaffen das alleine gar nicht. Und ich glaube, auch jedes resiliente Energiesystem braucht mehrere Energieträger. Ne, und es ist ganz wichtig, dass wir Moleküle da mitdenken. Das müssen jetzt nicht, ob das jetzt nur Wasserstoff ist oder auch Ammoniak oder ob Methan da noch eine Rolle spielt, da bin ich absolut gar kein Experte. Also das gucken wir uns alles mal an. Da sehe ich auch die Kollegen von den Fernleitungsnetzbetreibern mit in der Verantwortung. Aber es gibt diese Trends, die du beschrieben hast. Ne? Im Moment sind es insbesondere die Rechenzentren, das Thema Batterien, das uns sehr umtreibt, dass die Frage, wer kriegt wann seinen Netzanschluss.
Da vielleicht eine ganz kurze Frage. Du hast eben über die Einbindung gesprochen. Ich habe es verstanden, bei den Szenarien passiert das ja auch über Energie miteinander. Also, ja, dass man da Input aufnimmt. Kannst du da kurz drauf eingehen? Was ist da die Idee und funktioniert das? Wie viele Leute sind da so dabei?
Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, dass du mich danach fragst. Das ist eines meiner Herzensprojekte. Wir haben das vor ein paar Jahren gestartet. Also, mich hat das immer gewurmt, weil wir reden hier über eine Investition von 400 Milliarden Euro, Pi mal Daumen, alleine ins Übertragungsnetz. Das ist mal, je nachdem, was wir rechnen, sind es mal ein paar Euro weniger, ein paar Euro mehr. Aber ich glaube, mit der Zahl liegt man nicht so ganz falsch. Und das öffentliche Interesse ist fast erschreckend gering. Also wir hatten vor ein paar Jahren noch Phasen, wo bei der Konsultation der Bundesnetzagentur sich relativ viele Leute beteiligt haben. Das war allerdings dann auch ehrlicherweise mehr Projektgeschäft. Ne? Also das waren dann Bürgerinitiativen, die dann für ihre ganz konkrete Leitung eine Verschwenkung haben wollten oder was auch immer. Da sind dann Serienbriefe geschickt worden. Auf einmal hat es so 2000 Konsultationsbeiträge. War total cool. Sah aus, als gäbe es eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Aber in Wirklichkeit war die eigentlich schon zu spät für den Prozess. Ne? Weil was uns natürlich interessieren würde, ist, glauben die Leute denn wirklich, dass 2040, viel weniger Autos auf der Straße sind, weil wir alle Carsharing machen. Glauben die Leute denn wirklich, dass wir ihre Batterie im Keller als Netzbetreiber steuern dürfen? Oder darf das nur der Stromhändler? Und wie genau wollen wir zusammen leben und auch arbeiten? Ne? Ist das vorstellbar, dass ein VW-Werk irgendwie 2040 Werksferien macht, weil die Dunkelflaute kommt? Ne? Also, diese Diskussion hat eine gesellschaftspolitische Debatte. Und die haben wir versucht, so ein bisschen in diesem Energie-Miteinander-Kontext aufzufangen. Ich glaube, wir haben jetzt so rund 30.000 Menschen, die mal an irgendeinem Fragebogen teilgenommen haben und sich beteiligt haben. Wir haben so 2.500 Newsletter-Abonnenten, die ihre E-Mail-Adresse auch dagelassen haben. Und mit denen versuchen wir gerade im Moment ein eigenes Community-Szenario zu bauen. Also wir sind ja jetzt schon wieder dabei, den nächsten NEP zu durchdenken. Und neben den 3 NEP-Szenarien, die es offiziell gibt, wird es dann ein inoffizielles Energie-Miteinander-Szenario geben.
Sehr cool. 30.000 Leute sind ja auch schon eine ganze Menge an Beteiligung. Dann vielleicht neben den Szenarien haben wir noch eine riesen, ich sag mal, Sensitivität der Ergebnisse auf Kosten, die ihr annehmt. Also wie entwickeln sich auch Kosten? Auf der einen Seite haben wir in den letzten Jahren über alle Netzebenen massive Steigerungen der Kosten gehabt für Betriebsmittel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist zu prognostizieren, wo das hinläuft. Kannst du uns da ein bisschen mal mitnehmen, wie da eure, was ihr da diskutiert und wo läuft es hin mit den Kosten für die Betriebsmittel selber?
Ja, also am Ende des Tages muss man, glaube ich, sogar noch weiter gucken, weil das, was wir, also muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben vor ein paar Jahren im NEP aufgehört, das engpassfreie Netz als Zielzustand anzustreben. Also das war tatsächlich in den ersten NEP-Durchläufen 2012, 13, 14, 15 und so weiter, war das noch das Ziel, dass man wirklich gesagt hat, wenn wir fertig sind, wollen wir ein Netz haben, was eigentlich keine Engpässe mehr kennt. Inzwischen ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, nee, also wir müssen schon eigentlich eine volkswirtschaftliche Abwägung treffen. Es kann ja sein, eine gewisse Menge Redispatch zu akzeptieren, weil die billiger ist als die Alternative. Und das funktioniert inzwischen so. Da sind wir auch noch nicht ganz mit fertig. Ne? Das ist auch methodisch noch eine Weiterentwicklung. Die Bundesnetzagentur hat da manchmal eine etwas andere Sicht drauf als wir. Aber unser Grundverständnis ist eigentlich, dass bei den großen Maßnahmen wir eine sogenannte CBA machen. Cost-Benefit-Analysis. Das heißt, wir gucken, was kostet dieses Projekt? Abdiskontiert, weil das steht ja 30, 40 Jahre in der Gegend rum. Und was würden wir in der Phase an Redispatch-Kosten verursachen oder einsparen? Und nur wenn dieser CBA positiv ist, dann sprechen wir uns dafür aus, dass dieses Projekt gebaut werden soll. So, und da ist es dann super wichtig. Ich muss einigermaßen vernünftig antizipieren, was kostet der Spaß. Ich muss aber eben auch gut antizipieren, was sind denn die Redispatch-Kosten über 30 Jahre. Das ist auch schwer zu prognostizieren. Das hat man durch den Zinseszinseffekt sind die Jahre 2070 nicht ganz so wichtig wie die Jahre, sag ich mal, 2040. Aber es ist definitiv kein trivialer Vorgang. Also ich mache mir da auch nichts. Methodisch sind wir davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. In der Parametrierung ist das super kompliziert.
Ja. Ja, und die Geografie ist ja super schwierig vorherzusagen, was halt auch passiert an sowohl Verbrauchern als aber auch Erzeugern. Und ein Erzeugungsthema, was da, glaube ich, total auf der Hand liegt, und da bin ich gespannt, ob du aus dem Nähkästchen plauderst, wie bei euch da intern die Stimmung ist. Vor ein paar Jahren sind ja Offshore-Kapazitäten vergeben worden.
Ja.
Und was man so hört, sind die jetzt nicht so super scharf drauf, die dann auch zu bauen und zu realisieren.
Wir sehen erste Schweißtropfen auf der Stirn unseres
Gartens. Wohin? Er überspielt das gekonnt. Wohingegen aber die Netzbetreiber natürlich mit Vorlaufzeiten, Planung, im Zweifel schon Bestellungen, da ja auch einen eigenen Plan haben. Wie guckt ihr auf so ein Thema drauf? Offshore kommt vielleicht doch nicht und dann liegt da ein Kabel von euch, ist es bei euch intern ein Thema oder?
Ja klar, also natürlich müssen wir uns das angucken und ich erwähnte ja eben unser Team System Design, also vielleicht muss man da nochmal ganz vorne anfangen. Bevor es einen Netzentwicklungsplan gibt, gibt es eine sogenannte Systementwicklungsstrategie. Ist inzwischen auch alles im Gesetz so festgelegt, die Bundesregierung macht das, jetzt wir erwarten diesen Herbst auch wieder neue Szenarien, die sogenannten Langfristszenarien, die auf diese Systementwicklungsstrategie einzahlen sollen. Und wir versuchen auch das schon zu begleiten. Und eine der Fragen, die man in der Systementwicklungsstrategie eigentlich beantworten muss, bevor man in den NEP geht, ist, wie viel machen wir mit Elektronen, wie viel machen wir mit Molekülen? Wenn wir was mit Elektronen machen, wie verteilen wir die? Auf See, auf Land, machen wir Wind, machen wir Photovoltaik? Wie entwickeln sich da denn auch Preise? Wir sehen im Grunde bei Photovoltaik, bei Batterien, bei den ganzen dezentralen Technologien seit Jahren nur, es wird billiger. Das sehen wir Offshore so nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Mhm. Also Offshore ist weiterhin eine sehr zentralistische Technologie. Das sind große, große Anlagen mit enormem Kapitalbedarf. Und wir haben teilweise sogar Preissteigerungen gesehen in den letzten Jahren. So, und diese Abwägung, wie gesagt, trifft aber nicht der Übertragungsnetzbetreiber. Die muss die Bundesregierung, die muss der Gesetzgeber irgendwo treffen. Im Moment steht im Wind-auf-See-Gesetz 70 Gigawatt als Zielgröße drin. Aus so einem Mix, 70 GW machen wir Wind auf See, ich glaube 160 Wind an Land, 400 Gigawatt Photovoltaik. Und was wir immer wieder auch in diesem Systemdesign-Team versuchen, ist abzuwägen, naja, was ist denn das Optimum? Also was passiert denn, wenn ich jetzt noch günstigere Batterien kriege, würde dann nicht PV sinnvoller sein? Das Zusammenspiel aus PV und Batterie ist ein anderes als das aus Wind und Batterie. Und das halten wir sehr wohl im Auge. Jetzt hat die Bundesnetzagentur und das zuständige die BSH in Hamburg ein paar sehr sinnvolle Sachen da auf den Weg gebracht. Unter anderem, die bestätigen ja gar nicht den gesamten Weg bis 2045. Was die Bundesnetzagentur uns im Moment ins Hausaufgabenheft geschrieben hat, das sind die Offshore-Anschlüsse bis 2037. So, und das heißt, die nächsten, wir nennen immer ONAS, Offshore-Netzanschlusssysteme, die sind im Grunde relativ fest eingeloggt. Da geht es auch tatsächlich weiter seinen planwirtschaftlichen Gang, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne? Also da
gibt es in Deutschland, alles gut.
Gibt es ein klares Verfahren, ne? Wann werden die auktioniert, wann müssen wir bestellen, wann melden wir, dass wir bestellt haben, wann sind diese Gewerke, ne? Welche Werft ist, da war ja großes Thema auch in den letzten Wochen, dass da vielleicht auch deutsche Werften in Zukunft eine stärkere Rolle spielen können, sind alles, glaube ich, sinnvolle Entwicklungen. Was ihr angesprochen hattet, ist vor allen Dingen, glaube ich, das sind zwei Player im Markt, die kann man ja auch benennen, ne? Total und BP, die einiges an Flächen erworben haben über die Auktion und wo eben nicht ganz klar ist, ob das im heutigen Regime für die noch kosteneffizient ist, das wirklich dann auch zu bebauen. Da bin ich persönlich ein bisschen agnostisch. Ne? Ich bin Netzbetreiber, ich muss anschließen, diskriminierungsfrei. Jeder, der zu mir kommt, kriegt einen Netzanschluss, was früher oder was später, je nachdem. Aber wir gehen hier relativ fest davon aus, es wird eine Änderung geben müssen in dem Regime, wie Offshore finanziert wird. Das ist diese Diskussion CFD und alles weitere, da müsst ihr euch einen Offshore-Experten für holen. Aber meine persönliche Überzeugung ist, wenn das geklärt wird, wird es auch einen Ausbau von Offshore geben. Ob das Ziel immer 70 sein muss, ich glaube, gestern oder vorgestern war noch die EnBW in der Zeitung, ne, mit ein bisschen weniger. Und das, die Frage wird sich klären müssen. Also was ist die perfekte Ausbauhöhe? Da sind wir aber darauf vorbereitet, wenn das was mehr oder was weniger werden sollte.
Jetzt ist mein Gehalt bei der BDT daran gekoppelt, dass ich sehr oft sagen muss, dass Digitalisierung der Verteilnetze wichtig ist. Und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Im Verteilnetz gerade ist das tatsächlich so, ich sag mal, das heiße Thema, ne? Das mal Mieter ausbringen, Flexibilitätsmanagement, mehr automatisieren, Netzanschlussprozesse und so weiter und so fort. Wie guckt ihr da als Übertragungsnetzbetreiber drauf, also Richtung Verteilnetz? Ja. Lasst die da mal machen und wir machen hier unser Ding? Oder wie stark geht ihr auch davon aus, Flexibilität aus dem Verteilnetz für euch dann zu nutzen in der Systementwicklung?
Oh, das ist super wichtig. Man könnte es sich leicht machen als ÖNB, indem man sagt, wir sind ja schon so super digital. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Ne? Wir haben immer eine Fernauslesetechnik gehabt. Wir haben immer SCADA-Systeme gehabt bei uns im System, sodass wir einen ganz guten Einblick haben in unser Netzzustand. Ne? Also dieses klassische, wir haben keinen vollständigen Netz, also so State Estimation Fragen, die im Verteilnetz eine Rolle spielen. Das war im Übertragungsnetz nicht das Hauptthema. Aber du hast es gerade angesprochen, also wir unterstellen natürlich auch im Netzentwicklungsplan, dass bestimmte Flexibilitäten nutzbar sind. Seien es E-Fahrzeuge, seien es die Batterien in den Kellern, sei es einfach nur Demand-Side-Management. Ne? Wann wird die Wärmepumpe denn jetzt genau angeschmissen und wie kann ich die vielleicht auch Speicherpotenziale in den Häusern nutzen? Das alles setzt eine gute digitale Infrastruktur voraus. Die ist heute noch nicht abschließend da. Das hat er mit Klaus Müller ja auch ausgiebig diskutiert. Aber die ist aus meiner Sicht unabdingbar. Und ich glaube, da ist es auch nicht damit getan zu sagen, ja, das müssen die VNB dann hinkriegen und wir ÖNB warten einfach. Nein, also das ist ganz viel auch Zusammenarbeit. Das merken wir auch. RD2.0, Redispatch, Weiterentwicklung war ein Riesenthema, wo wir auch, und da müssen wir uns auch anziehen, ne? Also auch die Übertragungsnetzbetreiber müssen da besser werden. Und auch gerade an der Schnittstelle ÖNB, VNB gibt es da, glaube ich, noch ganz viel zu tun.
Ja, ich glaube, gerade beim Redispatch 2.0, das haben wir einfach als Gesamtbranche irgendwie alle ein bisschen unterschätzt. Sei es die Netzbetreiber, sei es die Softwarehersteller, wir Berater und Beraterinnen auch.
Der Gesetzgeber.
Das können wir besser, glaube ich, als Branche.
Ja, jetzt hast du tatsächlich noch geschafft, quasi das Thema 14a mit unterzubringen. Obwohl Sören es nicht gefragt hat, sein Steckenpferd. Okay. Du hast aber auch dort Klaus Müller angesprochen, den wir ja hier hatten und mit dem wir ja auch so ein bisschen die Zukunft der Anreizregulierung etc. besprochen hatten.
Ja.
Was sind Themen aus deiner, eurer Sicht, die sich in dem Prozess verbessern können, sollten, müssten, damit du unfassbar ruhig schlafen kannst?
Also ich schlafe schon gar nicht so schlecht. Nein, also man muss da schon vorsichtig sein. Ich hatte den Eindruck, dass die Regulierungsbehörde die Übertragungsnetzbetreiber in den letzten Jahren durchaus fair behandelt hat. Jetzt muss ich aufpassen, unsere Regulierer werden natürlich direkt sagen, dass es immer noch ein Prozentchen mehr E-Card-Zins sein darf. Aber nein, wenn man ehrlich drauf guckt, also gerade jetzt was Kapitalkostenanerkennung und so weiter angeht oder eben auch das jährliche Nachziehen von Kostenstrukturen, da haben wir ja schon Regelungen im TSO-Bereich bekommen, die der DSO nicht hat. Das muss man erstmal, glaube ich, ganz fair festhalten. Grundsätzlich, Klaus Müller hatte das auch angesprochen, unser Problem ist die Menge. Also die Amprion investiert in den nächsten 5 Jahren 42 Milliarden Euro, haben wir, glaube ich, öffentlich kommuniziert. Das wird danach sicherlich noch weitergehen. Das heißt, da braucht es eine ordentliche Menge Fremdkapital und Eigenkapital. So, und das, was wir gelernt haben, auch von den Ratingagenturen, ist, wenn du günstiges Fremdkapital haben willst, brauchst du eine gute Eigenkapitalquote. So, und das ist das, was, glaube ich, der ein oder andere oft so ein bisschen vergisst. Energiewende in Deutschland ist ein weit überwiegend Fremdkapital finanziertes Projekt. Also wir werden den Großteil dieser Kosten Fremdkapital am Markt beschaffen. Und das sind diese grünen Anleihen, Green Bonds, die wir auflegen und so weiter. Und das machen wir immer wieder zu, wie ich finde, überraschend günstigen Zinssätzen. Also es ist möglich, weltweit Geld einzusammeln für diese Energiewende. Aber man braucht einen gewissen Satz dieser Kosten als solides Eigenkapital. Und da gibt es natürlich inzwischen bei uns auch, ich meine, die Amprion war ja auch in der Presse in den letzten Wochen durchaus. Ne? Aber es gibt Player, die da Interesse dran haben und die kommen teils aus dem internationalen Raum und die vergleichen diese Anlagemöglichkeit dann mit anderen Anlagemöglichkeiten. Deswegen muss man da einen vernünftigen EK-Zins bieten.
Genau, total richtig. Also ihr hattet ja einen Verkaufsprozess laufen, habt dann ich will fast sagen, interne Lösung bei RWE gefunden. RWE hat jetzt nochmal nachgelegt quasi und damit auch ein Fundament gelegt vermutlich für die weitere Sicherheit. Der andere Weg wäre natürlich auch möglich gewesen, um ein besseres Rating zu bekommen, den Anteil vom Staat an Amprion, wie er jetzt in anderen Übertragungsnetzbetreibern drin ist, was ja ein zusätzlicher Uplift beim Rating wäre. Aber das werden wir wahrscheinlich offline besser diskutieren,
was wieder deine Sicht ist, was besser ist.
Wir können das auch online diskutieren, weil meine Sicht ist da nicht so wirklich entscheidend. Ne? Also wir sind da auch tatsächlich wie soll ich sagen, das sind ja Verkaufsprozesse oder Verteilungsprozesse in der Eigentümerstruktur. Ne? Also das ist so ein bisschen so, als wenn du Markus Kreber, wenn er denn hier wäre, fragen würdest, ob er was dagegen hätte, wenn RWE-Aktien von links nach rechts verkauft werden. Da hat er gar keinen Einfluss drauf. Ne?
Einladung hiermit ausgesprochen.
Ich kann ihn aber fragen, wenn ich jetzt... Nein, also das geht uns natürlich auch so. Ne? Also am Ende hat sich an unserer Eigentümerstruktur gar nichts geändert übrigens. Ja. Also die RWE mit ihrem Konsortium hat bisher 25,1% an der Amprion gehalten und 74,9% hält die sogenannte M31-Gruppe. Ne? Das ist ein Konsortium von ganz vielen Finanzinvestoren. Und innerhalb dieser M31-Struktur hat die RWE Anteile übernommen, sodass ich wirklich als Amprion erstmal sagen kann, für mich ändert sich gar nichts. Wir arbeiten weiter wie bisher. Und das Europarecht hat ja auch diesen sogenannten ITO-Status vor Jahren eingeführt. Amprion ist ein ITO, ein Independent Transmission Operator. Und damit muss man auch ehrlicherweise sagen, darf ein Unternehmen, das über Kraftwerkskapazitäten verfügt, tatsächlich nur bedingt mitreden. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, dass es im Aufsichtsrat Situationen gibt, wo wir sagen müssen, jetzt müssen leider die Anteilseigner mit Kraftwerk leider mal kurz aus dem Raum. Und das muss dann auch ganz hart so gelebt werden. Ich finde das auch richtig so.
Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon Richtung Zielgerade unterwegs. Ich würde trotzdem, weil wir jetzt ein paar Mal Europa noch drin hatten, das Wort, sorry Lukas, noch eine kurze Frage stellen Richtung Resilienz. Wir hatten ja gerne. Iberische Halbinsel, Stromausfall länger als gedacht, haben grundsätzlich geopolitisch ein paar Themen, sage ich jetzt mal, auch seit gestern dann wieder ein paar mehr vielleicht. Ist das jetzt einfach nur von mir von außen gefühlt, dass Resilienz wichtiger wird und du sagst, ja, machen wir seit 15 Jahren, haben wir die Diskussion intensiv, oder ist das auch so, dass ihr intern euch noch mehr damit beschäftigt, wie man sich Resilienz aufstellen kann?
Nee, also zu sagen, dass, ja klar hat man immer eine Form von Resilienz implizit auch gewählt. Wenn ich einen Netzentwicklungsplan rechne und lege das Netz nach M-1-Kriterium aus, ist das ja auch eine Aussage über Resilienz. So. Ja. Aber das Thema ist in den letzten 2, 3, 4 Jahren nochmal mit einer krassen Vehemenz zurückgekommen. War ganz spannend. Also wir haben tatsächlich das auch mal aufbereitet, was das für uns heißt. Also die Amprion, ich sagte es eben, gibt es ja jetzt schon was länger, zumindest die Vorgängergesellschaften. Und wir haben auch mal geguckt und es gab durchaus auch Situationen im Kalten Krieg, wo bestimmte Einrichtungen von uns ganz anders geschützt worden sind. Das hat man dann irgendwann, war das dann nicht mehr so wichtig und dann sind da auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar Sicherheitsmaßnahmen zurückgefahren worden, wo man jetzt nochmal sehr kritisch drauf guckt, ob man das nicht wieder braucht. Mhm. So, und das geht sehr weitreichend, da gibt es inzwischen einen eigenen Bereich für innerhalb von Amprion, die sich das wirklich in allen Facetten anschauen. Was unsere Facetten betrifft, also jetzt in der Netzplanung, fangen wir tatsächlich auch an, überhaupt erstmal das Thema greifbar und erklärbar und auch politisch vermittelbar zu machen. Also mich erinnert das so ein ganz klein bisschen an die Versorgungssicherheitsdebatte. Da haben wir ja auch lange gebraucht, um erstmal an Politiker zu erklären, was ist eigentlich ein Lohle? Warum denn 2,77 Stunden und so weiter? Aber irgendwie muss ich einem Politiker ja erklären, für das Geld kriegst du dieses Versorgungssicherheitsniveau und wenn du noch ein paar Milliarden mehr zahlst, kriegst du dieses Versorgungssicherheitsniveau. Dann kann er sich entscheiden. Dann kann er sagen, ist es mir das wert oder nicht? Und meine Erwartung oder mein Wunsch wäre, glaube ich, dass wir beim Thema Resilienz in eine ähnliche Denkweise kommen. Es gibt nicht die perfekte Sicherheit. Da muss man sich von verabschieden. Das System ist dermaßen weit, auch flächig verteilt. Es ist nicht komplett schützbar. Ich kann nicht an jeden Masten Polizisten stellen. So viele Polizisten haben wir im Zweifel gar nicht. Und wenn ich das aber anders, resilienter machen möchte, kann es sein, dass es Geld kostet.
Ja.
Also werden wir diesen Abwägungsprozess irgendwie dokumentieren müssen und mit der Politik diskutieren müssen.
Ja, genau. Gerade das. Also Resilienz wird kosten. Keine Resilienz notfalls, aber dann mehr an der Stelle. Und ich glaube, das wird auch ein politischer Prozess zu überlegen, wie viel wollen wir denn noch für zusätzliche Resilienz ausgeben. Ja.
Also es ist, glaube ich, auch eins der Bücher, Blackout, was ich mit meiner Frau am meisten diskutiert habe. Mal in Anführungszeichen fachlich.
Wir hatten Marc Elsberg auf unserer 100-Jahres-Feier. Er hat ja so ein paar Anleihen in seinem Buch. Da wird ja mehrfach die Hauptschaltleitwarte in Brauweiler auch zitiert. Und er hatte da auch ein paar Gespräche geführt beim TSO. Viel bei den österreichischen Kollegen von APG, da kommt er ja her. Aber wir haben uns da durchaus wiedergefunden.
Wir könnten noch Stunden weiter sprechen, nur uns gehen leider die Chips für unseren kleinen Gast aus. Deswegen, Thomas, lass uns Richtung Abschluss gehen. Und wir erwarten ja viele Novellen und die verschieben sich alle paar Wochen wieder ein bisschen weiter. Also gerade so Richtung Energiewirtschaftsgesetz, EEG, kleinere Digitalisierungsgesetze und so weiter und so fort. Wenn du jetzt sagen könntest, da müssen jetzt diese drei Sachen drinstehen.
Ja.
Was sollte denn drinstehen in dem, was wir demnächst entscheiden im Bundestag?
Ich weiß gar nicht, ob ich auf 3 komme.
Also, einer oder 10? Was ist einfacher? 10 wahrscheinlich.
Nein, also erstmal, das, was jetzt auf dem Weg ist, ist ja auf dem Weg und das ist auch gut so. Also gerade jetzt so beim Kapazitätsmarkt, die Signale sind ja da, dass das nächste Woche alles dann auch durchgeht und auch durch den Bundesrat noch rechtzeitig geht. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Auch da gibt es im Detail immer noch Dinge, wo man jetzt in den nächsten Jahren vielleicht nochmal nachsteuern kann. Ich hätte mir gewünscht, dass die Übertragungsnetzbetreiber ein bisschen eine prominentere Rolle bei der Dimensionierung des Kapazitätsmarkts haben. Das hat jetzt bei uns, der Gesetzgeber wird es wahrscheinlich, also so sieht es in den Würfen aus, dass der Gesetzgeber so entscheiden wird, dass das komplett bei der Bundesnetzagentur liegt. Das ist ein bisschen untypisch in Europa, weil bei allen anderen Kapazitätsmärkten um uns herum, in Polen, in Frankreich, in Belgien, in UK, der ÖNB, der Übertragungsnetzbetreiber, am Ende entscheidet, wie viel wird überhaupt auktioniert, wie viel wird ausgeschrieben. So, für die erste Auktion ist das egal, die Werte sind ja schon mit der Kommission verhandelt, aber mittelfristig wird das nochmal eine ganz spannende Frage sein. Das hat auch ganz viel zu tun mit der Frage, brauche ich Kraftwerke oder brauche ich Batterien, wie wird eigentlich Versorgungssicherheit wirklich dann bereitgestellt in 10, 15, 20 Jahren, da würden wir uns gerne mit einbringen.
Das war Punkt 1.
Das war Punkt 1, genau. Und dann würde ich es auch, dann würde ich lieber einen
richtig machen.
Ja, einen Megatrend ansprechen, der mich viel mehr umtreibt als jetzt die Details, weil zu Netzpaket und Agnes und Nest, da habe ich das Gefühl, da gibt es bessere Experten. Was mich umtreibt, ist das Thema Batterien und die Frage, wie wir oder Flexibilität als Ganzes in das System integriert bekommen, weil ich da immer noch Störgefühl habe. Und ich auch nicht den Eindruck habe, dass das, also weiß ich nicht, mit einem simplen Preiszonensplit oder so getan wäre. Also wir haben das Problem, dass wir so viel neue Player bekommen, die ganz anders ticken oder vielleicht auf einer anderen Zeitskala, so würde ich es mal bezeichnen. Ne? Also wir leben im Grunde im Stromsystem davon, dass 90% der Leute das machen, was sie gestern angekündigt haben. Ne? Das heißt, dieses ganze Day-Ahead-Congestion-Forecast, was wir machen, der ganze Day-Ahead-Handel, alles beruht im Grunde darauf, dass mir die Kraftwerke, die Verbraucher, die Bilanzkreisverantwortlichen Fahrpläne schicken. Und die schicken mir am Tag vorher einen Fahrplan und da kann ich von ausgehen, das entspricht dann ziemlich genau der Realität. Darauf beruht meine ganze Netzvorschau. Und dann kann ich mir überlegen, was brauche ich an Reserven, was mache ich an Redispatch, mache ich Counter-Trading, welche Kraftwerke muss ich anfahren oder abfahren. Wenn ich jetzt in Zukunft 20, 30, 40 Gigawatt an Speichern im System habe, die vielleicht erst 5 Minuten vor Erfüllung entscheiden, was sie denn überhaupt machen, das werde ich nicht mit Gaskraftwerken lösen können. Also das ist sozusagen unser Problem, dass wir dann sagen, naja, die entscheiden sich ganz kurz um, dann muss ich halt meine Netzreserve anfahren. Ja, die Netzreserve braucht 24 Stunden Vorwarnzeit. Das wird nicht funktionieren so. Also das heißt, mir geht ein Stück weit die Prognostizierbarkeit des Systems verloren und da müssen wir dran arbeiten. Und wir haben einen ganz interessanten Aspekt jetzt letzte Woche in die Diskussion eingebracht, zusammen mit dem Bundesverband für Energiespeichersysteme. Und zwar das System-Booster-Konzept. Wir wollen, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich den Netzbooster. Wir haben die Übertragungsnetze haben so 2, 3 Batteriespeicherprojekte auf den Weg gebracht, wo wir ganz dediziert Batterien irgendwo hinstellen, die dann zu Netzzwecken eingesetzt werden. Das ist am Anfang mal sinnvoll gewesen, so als Piloten, als es noch nicht so viel davon gab. Aber mit dem System-Booster wollen wir jetzt wirklich an den Markt herantreten. Wenn wir mittelfristig so viele Marktbatterien haben, dann müssen wir die Synergien besser nutzen. Also wir müssen dem Markt erklären, wie er uns im Netz helfen kann und gleichzeitig eben sicherstellen, dass er keine Zustände provoziert, die uns dann vielleicht zum Handeln zwingen, diese ganze Inkdeck-Gaming-Geschichte und so. Da müssen wir viel Hirnschmalz noch reinstecken.
Ja, das stimmt. Die Unsicherheit ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte sicherlich gekommen in der Prognostizierbarkeit. Aber da war es das Wetter und das ist in Größenordnungen schon prognostizierbar. Und es verhalten sich dann die Leute wie das Wetter oder die Energie wird erzeugt, wie das Wetter halt ist. Aber Batterien haben halt dann im Zweifel nochmal eine ganz andere Dynamik dahinter, dass sie sich einfach im Zweifel nicht wie der Markt verhalten, sondern weil sie ganz unterschiedliche Modelle haben, dann einfach irgendwie verhalten.
Ja, ich glaube, die Batterien werden ja im Großteil wahrscheinlich bei dem Wetterproblem helfen. Ne? Sie werden ja sozusagen diese Unsicherheiten des Wetters, also wenn die Windfront jetzt eine Stunde später kommt oder eine Stunde früher, da können ja Batteriespeicher hervorragend dann helfen, diese Unsicherheiten im Markt sogar zu minimieren. Aber ich als Netzbetreiber habe natürlich, wenn jetzt die Windfront eine Stunde früher kommt, und sich 20 Gigawatt Batterien im Norden entscheiden, das Problem zu lösen, habe ich eine ganz andere Netzsituation, als 20 Batterien im Süden entscheiden. Das, wie gesagt, und da ist dann die einfache Lösung der ein oder anderen Volkswirte, die sagen ja dann, ja, dann machen wir Preiszonensplit, ist das alles geklärt. Naja, aber wenn ich dann, da kommt so viel an Batteriespeichern, dann ist es mit einem simplen Preiszonensplit auch nicht getan. Dann ist ja auch innerhalb der Preiszone noch so viel Bewegung, dass ich diese Prognostizierbarkeit trotzdem nicht gelöst habe. Ja.
Das Problem müssen wir, glaube ich, nochmal wann anders
lösen.
Genau, wir müssen das einfach wann anders lösen, kurz. Thomas, vielen, vielen Dank. Das war ultra spannend, dass du gekommen bist zu uns.
Sehr gerne.
Zurück nach Aachen, zu deinen Wurzeln. Vielen, vielen Dank. Das war echt sehr spannend, deine Perspektive und eure Perspektive zu hören. Schön, dass du gekommen bist.
Sehr gerne. Jederzeit wieder.
Das war heute die Folge von BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Und außerdem freuen wir uns, das meine wirklich ernst über Anregungen und Feedback, gerne bei LinkedIn oder bei uns unter bet-consulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Danke euch.
Wir machen nun eine kurze Sommerpause und sind am 18. August mit der nächsten Folge zurück.